Ich war ja, bevor ich das Amt des Vizepräsidenten angetreten habe oder mich zur Wahl gestellt habe, gewählt wurde, war ich 5 Jahre Vorstandsvorsitzender von IVD Mitte-Ost. Das heißt, das Ehrenamt war mir da schon sehr vertraut. Und
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Ich bin sehr, sehr happy, weil ich habe den Robert Vesili da, und du bist eigentlich für mich aus zwei Gründen wahnsinnig spannend. Zum einen bist du selbst Makler, du hast eine Maklerfirma, ein Maklerunternehmen, das du führst schon seit einiger Zeit, hast 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, ich glaube mittlerweile sogar mehr. Und du bist auf der anderen Seite auch IVD-Vizepräsident. Aber als erstes mal herzlich willkommen.
Hallo Markus, danke für die sympathische Einladung.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, jetzt habe ich schon zwei Sachen gesagt, aber wahrscheinlich viele Leute sagen, ah, okay, das IVD-Präsidium kenne ich ein bisschen, aber vielleicht, Herr Robert, das ist mir neu, weil du bist ja, glaube ich, seit einem Jahr Vizepräsident, oder?
Ganz genau, seit Juni.
No, cool. Was machst du sonst so?
Markus, ich heiße Robert Wessely, bin 38 Jahre alt, habe, so wie du das gerade schon erwähnt hast, ein Immobilienunternehmen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts in Magdeburg, habe einen Sohn, der 7 Jahre alt ist und bin glücklicher Ehemann. Das ist so das, was mich auszeichnet, beziehungsweise was mich beschreiben würde. Und tatsächlich bin ich auch im IVD sehr aktiv, bin seit Juni letztes Jahr Vizepräsident und freue mich da mit meinen geschätzten Kollegen, die Immobilienbranche mit unserem Wissen und mit unserem Engagement zu bereichern und zu entwickeln. Und das ist das, was mich so im Kern beschreiben würde.
Schön, schön, cool. Und dann hast du jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt und ich finde es immer ganz spannend, weil wenn man dann zurückblickt auf die Zeit, die man damit verbracht hat, meistens gab es da mal so einen Funken ganz am Anfang, wo man gesagt hat, ah ja, Immobilienbranche, das ist so ein Thema, da will ich rein, das begeistert mich. Was war so für dich so der erste richtige Berührungspunkt, wo du gesagt hast, das will ich machen, damit will ich mein Leben verbringen?
Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich relativ gut erinnern kann. Das war so Mitte der 2000er Jahre, 2005 in etwa. Und da hat jemand aus meiner Familie, mein Onkel, der mir zu diesem Zeitpunkt sehr nahe stand, angefangen, sich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt, und gerade bei der Bundeswehr, hatte also mit der Immobilienbranche per se gar nicht so viel zu tun. Und er hat mir dann irgendwann vorgeschwärmt, dass er sich in Thüringen ein Mehrfamilienhaus gekauft hat und das dann mit, ja, seinen eigenen Händen saniert hat und das vermietet und dass er sich im Grunde damit seinen Altersruhestand schon mal vorsorglich aufbauen möchte. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen aus der Ferne betrachtet und dann haben wir uns ganz intensiv ausgetauscht. Er hat mir erzählt, was so die Beweggründe sind, wie er das macht, was er dann da auch für Mieteinnahmen daraus generiert und dass das eben einer seiner Schritte für die Altersvorsorge ist. Und dann sagte er mir, überleg mal, das solltest du auch machen, fang damit nicht zu spät an. Und dann habe ich das Thema erstmal ganz weit beiseite geschoben, aber es hat mich irgendwie gepackt. Ich habe mich dann wiedererkannt, indem ich, damals war das Medium für Immobilien noch die Zeitung, und habe jeden Sonntag da gesessen, die Zeitungsanzeigen durchgeblättert, habe mir die Immobilienanzeigen aufmerksam durchgelesen und habe dann angefangen zu schauen, gibt es Mehrfamilienhäuser, rechnet sich das eigentlich, wenn ich es vermiete, im Verhältnis zu dem, dass ich es finanziere, also ist da ein Cashflow da. Und tatsächlich war diese monetäre Motivation aber gar nicht mein Antrieb, später in die Branche zu gehen. Aber das war so die erste Berührung, die ich hatte, und bin dann im Anschluss über die Zeit meiner Recherche auf die Idee gekommen, ey, Immobilienmakler zu sein, das könnte ich mir vorstellen, das wäre vielleicht was. Und dann habe ich diesen Gedanken wieder ganz weit weggeschoben und hatte interessanterweise in meiner ganz frühen Jugend ein intensives Gespräch, das ist mir bis heute im Kopf. Da hat mir ein guter Freund gesagt, der mich sehr gut kannte, du wirst später irgendwas machen, wo du Menschen zusammenbringst, weil das ist das, was du gut kannst. Und ohne das zu umreißen, ohne dass das mit Immobilien zu tun hatte, ist mir das immer im Hinterkopf geblieben. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, 2007 Immobilieninstitut in Nürnberg ein Fernstudium zu machen, mich für die Branche zu qualifizieren und habe dann auch direkt den Einstieg in die Branche gesucht. Nachdem das abgeschlossen war, war ich naiv und dachte mir, ja gut, lässt du dich irgendwo anstellen, ist ja gar kein Problem. Habe mich dann bei sämtlichen Maklerunternehmen vorgestellt und die alle mit dem gleichen Duktus zurück. Du kannst bei uns arbeiten, aber du musst selbstständig sein, weil wir werden niemanden fest einstellen. Und ich denke, ach Mensch. Und dann, was soll ich dir sagen, bin ich auf ein Unternehmen gestoßen seinerzeit, das mir völlig fremd war. Die hatten so einen großen Ballon und rot-weiß-blaue Farben dran und da stand Remax dran. Die haben dann gesagt, weißt du was, in Magdeburg Können wir gern machen. Wir qualifizieren dich auch noch weiter, dass du das, was du kannst, ist gut, aber das, was du machen kannst, ist noch viel, viel umfangreicher. Und das war mein Einstieg in die Branche.
Und wie ging es dann weiter so bei Remax? Wie waren so deine ersten Erfahrungen so im Franchise?
Tatsächlich war das sehr spannend für mich, weil ja keine Berührung mit der Branche im Vorfeld. Und dann war ich bei Remax, war ein kleines Team, waren vier Makler, die in diesem Team waren. Und der Broker-Owner seiner Zeit wurde übrigens mein wichtigster Mentor in dieser Phase, hat gesagt, pass auf, ich helfe dir dabei und wir entwickeln dich, gucken, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen und dann schauen wir ganz einfach, wie wir dich hier einbinden können in unser Team. Und das war zur damaligen Zeit sehr willkommen bei mir, weil ich diesen Einstieg haben wollte und habe dann angefangen, ganz klassisch mich mit dem zu beschäftigen, was keiner gemacht hat, weil damals monetär nicht so ganz reizvoll, nämlich Vermietung. Und das war eine der lehrreichsten Zeiten, die ich hatte. Ich hatte keinen Vermietungsbestand. Ich habe also das klassische Klinkenputzen. Viele kennen das wahrscheinlich noch, wenn sie das hören, werden sagen, ja, beim Vermieter anrufen, um zu sagen, wer man ist und was man kann und warum man das besonders gut macht. Also typische Vertriebserfahrung, Kaltakquise, Aufträge zu generieren. Und das lief klassischerweise wirklich, wie man sich das vorstellt. Sonntags kam die Zeitung, man marketete es an, rief montags früh die Leute an und versuchte dann tatsächlich in diesen stundenlangen Telefonaten sich irgendwie selbst anzupreisen, um ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Und das hat dann aber ziemlich gut auch funktioniert. Hatte also relativ schnell einen Bestand, aus dem ich zehren konnte. Und das waren so die ersten Gehversuche. Und 2008 begann das Ganze und dann dauerte es ja nicht lange. Und im September, glaube ich, war dann die Lehman Brothers Pleite, sodass also der Markt ja in sich einbrach und alle, die ich so kennengelernt habe, denen ich erzählt habe, ich bin selbstständig, man ist ja stolz, ich war Anfang 20 und dann gucken die mich an, machen den Scheibenwischer und sagen zu mir, wie kannst du dich denn jetzt in dieser Marktphase, in diesem Markt selbstständig machen? Und bin halt Zweckoptimist und habe gesagt, es gibt doch gar keine bessere Zeit als jetzt. Ähnlich wie es heute vielleicht ist, ja. Und ja, so ging
Hat
das
sich dann noch
los.
bewahrheitet.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja immer so den allergrößten Respekt, vor allem du hast ja was gesagt, das Thema auch Kaltakquise erstmal am Anfang Klinkenputzen und so weiter. Weil ich glaube, das sind so erste Schritte, glaube ich, durch die in Anführungszeichen jeder mal durch muss und bei der jeder mal Erfahrung machen muss, ne?
Unbedingt. Also ich bin der Meinung, dass das Gehen, Lernen auf diese Weise war für mich persönlich, war das sehr wertvoll. Denn was viele heute, glaube ich, unterschätzen, ist der Wert des Scheiterns. Also scheitert sich ja gewissermaßen erfolgreich. Denn jedes Mal, wenn du das gemacht hast und auf die Nase bekommen hast, hast du wieder irgendein Learning daraus gezogen, hast gesagt, okay, das war jetzt der Grund vielleicht, warum es nicht funktioniert hat. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Und ich hatte jetzt auch niemanden, der daneben stand und mir ins Ohr geflüstert hat, was ich machen soll, sondern das kam alles aus mir heraus. Und da war der Weg vielleicht länger, aber damit auch nachhaltiger. Und ich finde, dieses Scheitern, Lernen, mit Misserfolgen umgehen, das ist das, was die Menschen, die richtig erfolgreich sind, auch wahrscheinlich alle bestätigen. Das lässt einen wachsen und das fand ich damals total toll.
Jetzt ist aber es ja nicht mehr so, dass du noch bei Remax bist, sondern du hast jetzt so deine eigene Firma. Wann hast du das gemacht? Wann hast du diesen Schritt gemacht? Weil ich glaube, das ist ja schon ein großer Schritt, so aus diesem Verbund dann rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt schreibe ich quasi in Anführungszeichen meinen eigenen Namen über die Tür. Wie hast du dann die Entscheidung getroffen, dass du den Schritt gehst?
Also tatsächlich kann ich das so resümieren. Der damalige Broker-Owner, das war mein geschätzter Kollege und Freund Dr. Reinhard Bergner, um meinen Namen auch in den Raum zu stellen. Und Reinhard und ich hatten eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Und ich habe ihn dann bewegt, das Franchise bitte aufzugeben. Tatsächlich ist das so gewesen. Das lag daran, dass das Franchise zum damaligen Zeitpunkt von den Büros lebte und von dem Austausch der Büros. Also ein Remix-Büro in Magdeburg hätte im Grunde noch ein zweites oder drittes Büro in Magdeburg gebraucht, um dass dieses System funktioniert. Und damals hatten wir den Eindruck für uns, dass das eben nicht funktioniert und haben gesagt, okay, entstehen natürlich auch entsprechende Gebühren und man hat einigen Abgaben zu planen. Und wir haben dann gesagt, 2009, wir machen das nicht mehr. Wir bleiben in dem Team genauso erhalten und lassen im Grunde den Ballon raus. Das war für Remax nicht so dramatisch, weil die haben das Franchise relativ schnell wieder neu vergeben können. Aber für uns war es eine Riesenentwicklung, weil wir dann das Büro, so wie es jetzt ist, gegründet haben, auch vom CI entwickelt haben. Und mein Kollege ist 2017 bis 2017 noch dabei geblieben. Und dann habe ich es allein weitergeführt. Wir haben es also zusammen entwickelt. Das war unser gemeinsames Baby, wenn man so will. Und die Entscheidung damals war einfach, dass wir gesagt haben, wir kriegen das mit unseren Persönlichkeiten besser auf die Bahn, als dass wir da jetzt ein übergeordnetes Logo drüber hängen und uns so ein bisschen in dem, in Anführungsstrichen, anonymisierten Franchise ergeben. Das funktioniert für viele heute ein bisschen anders, hat sich viel entwickelt in der Branche, auch viel bei den Franchisern, der Austausch, Digitalität und was alles damit verbunden ist. Damals war es halt nicht so und deswegen war das für uns dann eine logische Konsequenz, ab 2009 zu sagen, wir entwickeln die Marke eigenständig und das haben wir, wie ich finde, überaus erfolgreich hinbekommen.
Jetzt war ich mal ganz fies und bin direkt auf eure Website gegangen und bin dann auf Impressum und dann sehe ich jetzt aber, da steht nur Robert Vesely drauf.
Ja. Das ist tatsächlich so, dass wir in unserer aktuellen Konstellation so arbeiten, dass wir also selbstständige Makler anbinden. Das funktioniert Franchise-ähnlich, das muss man dazu sagen. Das wird sich sicherlich perspektivisch auch verändern, weil wir auch mit Partnerschaften arbeiten werden, um dann im Grunde bei dem Thema Impressum die Selbstständigkeit der einzelnen Persönlichkeiten nochmal herauszustellen, als das aktuell der Fall ist. Aber ich kann also sagen, das sind alles selbstständige Kollegen, die hier aktiv sind, unabhängig unserer festen Mitarbeiter natürlich, die also auch ihre eigenen Kundenstämme betreuen. Und wir haben uns aber irgendwann überlegt, dass es sinnvoller ist, eine Marke bekannt zu machen. Deswegen heißt die Immobilie auch nur die Immobilie und mein Name ist da ganz bewusst rausgehalten, damit also jeder auch in unserem Team die Möglichkeit hat, sich über die Marke persönlich zu entwickeln. Und der Austausch, den wir zusammen haben, ist im Grunde dauerhafte Gemeinschaftsgeschäfte, so kann man es auf den Punkt bringen. Also der Kern des Maklergeschäftes, ich kenne jemanden, du hast das passende Objekt, der wird hier bei uns einfach gelebt und deswegen muss man das an der Stelle wahrscheinlich mal mehr erwähnen. Das sind selbstständige Kollegen, die alle ihren eigenen Kundenstamm, ihre eigenen Objekte haben, aber nach außen treten wir halt als die Immobilie auf und da muss man irgendwo auch reinschreiben, wer ist im Zweifel verantwortlich und für die öffentlichen Auftritte, was Webseiten und dergleichen geht, bin halt ich das, deswegen steht da mein Name dran.
Schön. Ja, das ist ja auch tatsächlich, finde ich, ein schöner Gedanke, weil vor allem irgendwie so, dass hier quasi immobilienmäßig ist ja die Metapher auch super, dass man sagt, so alle unter einem Dach und wir machen Gemeinschaftsgeschäfte und wir gehen auch mit diesem tollen Namen, ne? Die Immobilie ist ja einfach ein Wahnsinnsname, den ihr da habt. Und ja, wir schauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, die Stärken nutzen und hier einfach eine Brand auch erschaffen, die auch ein bisschen größer ist als der Einzelne, ne? Ja, man hat ja immer so eine bestimmte Vorstellung, wenn man am Anfang gründet. Wie hat sich das so im Laufe deiner Gründung auch verändert mit den ganzen Herausforderungen, Lösungen, Erfolgen, die so gekommen sind?
Ja, also ich würde das so resümieren, dass ich also mit Fug und Recht behaupten kann, dass man natürlich eine übergeordnete Vision hat dessen, was man machen möchte. Für den Markteinstieg ist man natürlich aufgeregt, alles ist neu und man versucht möglichst viel abzubilden, sagt bei keinem Objekt, nein, das mache ich nicht, also sowas 2008, versucht ganz viel Erfahrung mitzunehmen und das für sich zu sortieren, dann besser zu werden und von Jahr zu Jahr hat man eine klarere Vision, welchen Typ Menschen spreche ich am meisten an, was sind meine, ich sage jetzt mal ganz einfache Lieblingstypen, mit denen ich besonders gern arbeite, die verstehen, was ich möchte, deren Bedürfnisse ich gut verstehe. Und das hat sich im Laufe der Jahre wirklich verfeinert. Und das ist übrigens auch bei meinem Team so schön, dass jeder andere Stärken hat und andere Schwächen hat. Und das hilft uns ungemein weiter, weil es gibt natürlich Kunden, bei denen sagt man, Mensch, mit denen komme ich vielleicht gerade nicht so ganz zurecht, kannst du dich vielleicht darum kümmern? Und deswegen ist so ein kleines Team, wie wir sind, auch unglaublich wertvoll für mich. Das sind ganz, ganz tolle Menschen. Und wir entwickeln von Jahr zu Jahr eine konkretere Vorstellung dessen, was wir eigentlich machen wollen. Aber ich glaube, es ist vermessen zu sagen, man hat ein übergeordnetes Endziel. Das wird es nicht geben. Ich glaube, kein Unternehmen wird das haben, sondern man entwickelt im Grunde seine Stärken immer weiter. Und wir haben so dieses Credo Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Und damit gehen wir tatsächlich jedes Jahr, wenn wir unsere Jahresplanung machen, neu ran und sagen, okay, was wollen wir dieses Jahr eigentlich machen? Was ist dieses Jahr unsere Kernzielstellung? Wo können wir uns verbessern? Was können wir entwickeln? Was haben wir aus den letzten Jahren oder insbesondere aus den letzten 12 Monaten an Learning mitnehmen können? Was lief gut? Was lief nicht gut? Und wir sind also so ein Organismus, der sich ständig entwickelt, möglicherweise auch verändert, aber die Grundausrichtung dabei nicht verliert. Und das macht unfassbar Spaß.
Ich kann mir vorstellen, dass die Selbstständigkeit da auch eine ganz große Rolle spielt, weil plötzlich ja wahrscheinlich auch jeder Ownership übernimmt für seine Themen, ganz viel Verantwortung auch dafür übernimmt, wenn man sagt, ich bin selber verantwortlich. Am Ende schaut man ja auch selber viel genauer darauf, was ist so mein Einfluss und dadurch kann man, glaube ich, auch ganz anders voneinander lernen wieder, oder?
Auf jeden Fall. Also was unsere Basis ist und das ist das, wo ich auch besonders stolz darauf bin in meinem Team, dass wir alle die gleiche Grundüberzeugung für unseren Job haben und das kann man jetzt, ja, ich höre schon, wie die einen oder anderen darüber schmunzeln und denken, ja, ist schon klar, aber es ist Tatsache unsere Überzeugung, unsere wirtschaftlichen Erfolge sind nicht unser Antrieb. Also keiner kommt hier morgens ins Büro, das betrifft übrigens auch unsere Mitarbeiter, und sagt, ich mache das nur, um Geld zu verdienen, sondern jeder von uns hat diese Haltung, wir kriegen Geld, weil wir einen geilen Job machen. Weil wir das, was wir machen, mit Überzeugung machen und uns treibt an, Probleme von den Kunden, die wir haben, zu lösen, denn das muss man auch mal sagen, wenn jemand seine Immobilie verkaufen möchte, gibt es in der Regel ein übergeordnetes Problem, was gelöst werden muss. Und das ist so vielschichtig, dass das eigentlich die Herausforderung ist, dieses Problem zu lösen, und der Immobilienverkauf meinetwegen oder vielleicht auch die Vermietung ist nur ein Teil dieser Problemstellung. Ist mal mehr, mal weniger so. Wenn jemand eine Wohnung vermieten will, muss er deswegen keine Ehekrise haben. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Aber wir sind halt Problemlöser. Wir verstehen uns als Möglichmacher und sind in unserem Team alle darauf geeicht, dass das unsere Motivation ist. Dann folgt der wirtschaftliche Erfolg automatisch. Und du hast natürlich in der Selbstständigkeit Gestaltungsmöglichkeiten. Die hast du in einer festen Anstellung möglicherweise vielleicht nicht ganz so. Da bist du doch in einigen Dingen eingebunden, beziehungsweise kannst eben nicht frei entscheiden, ich mache das heute so und morgen mache ich es aber ganz anders. Und das funktioniert eben auch für die selbstständigen Kollegen hier im Team genauso, dass jeder sagen kann, okay, ich habe eine geile Idee und lass uns das anpacken, lass uns das entwickeln.
Und ich muss tatsächlich sagen, auch vielleicht, wenn der ein oder andere schmunzelt, ich würde dir das natürlich sofort glauben, weil vielleicht so kleine Anekdote, wie wir uns kennengelernt haben, ein paar Mal schon gesehen auf dem Deutschen Immobilientag, aber so richtig kennengelernt haben wir uns bei einer Veranstaltung vom IVD. Und da bin ich auch auf dich zugegangen, weil ich schon dich als Charakter immer super interessant fand und gesagt habe, ich würde dich gerne haben, auch hier für Maklergeflüster. Und ganz viele Leute, wenn ich auf sie zugehe, sagen dann als allererstes, ja, gib mir mal die Mediendaten und wie viel Reichweite und wen ihr erreicht ihr und was ist so die Zielgruppe. Und du hast gesagt, hey, nee, ich finde einfach so das Gespräch mit dir super spannend. Ich vertraue dir da, dass das funktioniert. Und deswegen, ich glaube, wenn man so dieses erste Gefühl hat, dass da einfach eine menschliche Komponente ganz stark drin ist, dann habe ich das bei dir gespürt. Also so an die anderen Leute, das kann ich jetzt mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen weitergeben, dass man dir das auf jeden Fall glauben kann.
Danke, das bewegt mich gerade positiv. Ich finde das total schön, das so zu hören. Danke, Markus.
Also ich will da auch Transparenz haben. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache. Genau, jetzt ist es aber natürlich so, wir navigieren ja gerade durch ein bisschen herausfordernde Zeiten. Und das ist so, viele, viele Menschen haben es gerade auch vielleicht auch nicht so einfach, auch hier im Immobilienmarkt durch die gestiegenen Zinsen, durch den Käufermarkt, der plötzlich entstanden ist, wo es nicht nur schwierig ist, die richtige Immobilie zu akquirieren, sondern sie dann auch noch zu verkaufen. Es ist alles ein bisschen komplexer geworden. Habt ihr da irgendwas verändert bei die Immobilie? Habt ihr euch umgestellt?
Ehrlich? Nee. Und ich kann auch kurz sagen, warum wir uns nicht umgestellt haben. Wir haben bei dem, was wir tun, immer schon dieses verbindende Element, was wir verkaufen zwischen Käufer und Verkäufer. Und wir haben Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Also, dass die Kaufnachfrage bzw. die Kaufkraft gesunken ist, das ist allen bekannt, das ist so. Aber wenn man so die Jahre zurückschaut, dann war es immer so, eine gute Immobilie und mehr als 100 Interessenten waren sofort da. Einer kann es kaufen. Mhm. Und wenn man das jetzt mal mathematisch versucht runterzubrechen, dann wird man feststellen, es sind ja nicht mehr 100 Leute, die nicht kaufen können, sondern dann sind es halt bloß noch 10 oder vielleicht bloß noch 5. Aber es ist immer noch mindestens einer da, der auch bereit ist, sich die Immobilie leisten zu wollen. Und wir haben beim Einkauf unseren Erfolg. Das heißt also, wir sensibilisieren unsere Verkäufer, dass sie bitte diese Rahmenbedingungen berücksichtigen müssen, dass Energiekosten gestiegen sind, also je nach Immobilientyp, dass die Zinsen gestiegen sind. Wenn wir einen guten Preis haben, den wir transparent und mit gutem Gewissen auch beim Käufer platzieren können, und wir wissen ja im Vorfeld, ist es mathematisch möglich, diese Immobilie zu finanzieren zum Beispiel, dann machen wir nach wie vor auch gute Geschäfte. Und wir haben in den letzten Jahren Wert darauf gelegt, dass wir nicht mit Mondpreisen an den Markt gehen oder irgendeinen Käse versuchen zu verkaufen. Und dieses Erfolgsrezept aus den letzten Jahren haben wir eben auch in Zeiten der extrem hochpreisigen Angebote durchgezogen und haben gesagt, ja, es mag sein, dass wir jetzt hier mit einem Fabelpreis rangehen können, aber realistisch und solide und vor allem seriös ist das nicht. Und wir sind dieser Linie treu geblieben, weswegen wir also nach wie vor gute Geschäfte machen. Wir hatten letztes Jahr, das kann ich an der Stelle vielleicht mal erwähnen, unser erfolgreichstes Geschäftsjahr, trotz Krise oder vielleicht auch wegen Krise. Das kommt so ein bisschen auf die Haltung an, die man dazu hat. Und da sind wir auch stolz drauf, weil da viel Arbeit drin steckt, viel Herzblut drin steckt. Und die Kunden wissen, dass wir, ja, also wir haben so eine Struktur im Kopf, ja. Wir denken, was unser Ziel erfordert. Wir sagen, was wir denken und wir tun, was wir sagen. Und das zieht sich hier wie ein roter Faden durch. Und deswegen vertrauen uns die Menschen und das läuft in diesem Jahr genauso weiter, wie es im letzten Jahr aufgehört hat. Und die Parameter am Markt, das muss sich jeder eigentlich vor Augen führen, die können wir ja nicht beeinflussen. Also wir haben ja keinen Einfluss auf die Zinsentwicklung, wir haben auch keinen Einfluss auf die Energiekostenentwicklung. Wir können in unserem Selbstverständnis als Möglichmacher und Lösungsfinder gucken, was müssen wir jetzt tun, damit es trotzdem geht, und dann machen wir das.
Ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast. Du hast am Anfang gesagt, so wir lösen das Thema im Einkauf. Und dann hast du gesagt, das ist vor allem so diese Transparenz, die wir haben, diese Ehrlichkeit. Ist es tatsächlich auch aus deiner Sicht das Thema, auch du hast gerade gesagt, Problemlöser und Lösungsfinder, ist das eine neue Rolle auch, die Immobilienmakler jetzt auch hier mit einnehmen, dass sie mehr Fokus auf den Einkauf legen müssen?
Unbedingt sogar. Also das Thema ist, ich denke, dass sich Immobilienmakler in den nächsten, ja, in den nächsten Jahren und schon mitten im Prozess sind eigentlich, sich weiterzuentwickeln und wie ein Heilpraktiker viele Dinge berücksichtigen müssen. Also es reicht einfach nicht mehr nur zu sagen, ich habe eine Immobilie, ich kann den Preis einschätzen und bitteschön, ich schieße es in die Öffentlichkeit und dann wird sich jemand melden. Das funktioniert nicht, sondern du musst heute als Makler am Markt ein unglaublich großes Fachwissen anhäufen, um kompetent zu wirken, um auch Probleme zu antizipieren, die vielleicht mit dem Verkauf der jeweiligen Immobilie in Verbindung stehen. Und wenn du ein richtig guter Makler bist, dann bereitest du auch gleichzeitig die Lösung vor. Denn es gibt ja Dinge, die kann man erwarten. Bei einer sanierungsbedürftigen Immobilie kann ich doch davon ausgehen, dass der Käufer mir erzählt, wie teuer doch die Sanierung wird, deswegen der Preis nach unten muss. Wenn ich das gut mache, dann bereite ich mich vor und habe die ganzen Kosten schon im Vorfeld meine Erfahrung gebracht und kann dem Kunden das entweder mit auf den Weg geben, als Wegbegleiter sich verstehen, indem ich sage, lieber Kunde, wir wissen, was die Sanierung kostet. Wir haben das in der Preisfindung beim Einkauf schon berücksichtigt. Deswegen können wir dir diesen Preis anbieten, weil wir wissen, dass es dann funktioniert. Und du musst, glaube ich, auch heute ein extrem gutes Netzwerk haben an Handwerkern, an Dienstleistern. Das war immer schon so, aber ich glaube, es ist im Moment wichtiger denn je, dass man Wissen und Netzwerk auch als Art Währung für sich versteht, die man seinem Kunden ja dann auch verkauft mit seiner Dienstleistung. Und deswegen entwickeln sich gerade ja viele Dinge durch KI sicherlich auch, aber im Zentrum bleibt immer Immobilienmakler, Immobilientransaktionen ist ein People-Business. Du brauchst jemanden, dem du vertraust, der dich durch diesen ganzen Dschungel durchführt. Und wenn du dann einen guten Partner hast, und ich verstehe uns als guten Partner für unsere Kunden, dann hast du da auch deinen Erfolg als Immobilienmakler. Und letztlich ist es so, sind deine Kunden erfolgreich, wegen dir bist du es auch. Ganz einfache Sache.
Ja, also habe das auch ganz stark miterlebt. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch auch mit Immobilieninvestoren und habe mir überlegt, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Und die haben gesagt, hey, wir wünschen uns von Immobilienmaklern, dass sie vielleicht die Wertschöpfungskette auch noch mal ein bisschen zurückgehen, sich überlegen, was passiert denn vielleicht vor dem Verkauf, aber was passiert auch nach dem Verkauf? Was hat derjenige, der die Immobilie kauft, denn vielleicht auch vor mit der Immobilie, brauche ich da vielleicht eine Verwaltung oder ist das ein reines Investment oder ist das jemand, der da drin wohnen möchte und so weiter? Deswegen finde ich das super klasse, dass du da halt auch das hier mitkommunizierst, dass der Schritt auch wichtig ist, dass man ein wenig weiterdenkt, auch in die Zukunft. Nicht nur, dass mit dem Notartermin die Unterschrift passiert ist und dann ist das Geschäft zu Ende, sondern was passiert denn danach und wie kann ich vielleicht auch vorsorgen, dass es demjenigen gut geht danach?
Das
Genau.
ist unglaublich
Schön.
wichtig. Das würde ich gerne noch kurz ergänzen, weil das bringt mich auf einen Punkt, den ich auch also tatsächlich in den letzten Jahren für unser Selbstverständnis ist das gar nicht aufgefallen, aber irgendwann kam mal jemand auf mich zu. Ich hatte jemanden bei mir im Büro, einen Geschäftspartner, und da rief mich ein Kunde an, der hat vor 3 Jahren seine Immobilie bei uns verkauft. Und der rief an und hat mir irgendwas berichtet, hat ein Empfehlungsgeschäft auch gebracht und hatte dann noch irgendein Problem aus der Zeit von vor 3 Jahren. Da ging's Ich kann es gar nicht mal genau herleiten, worum es ging. Und das ist auch eigentlich völlig irrelevant, weil ich habe dann mit dem Kunden gesprochen, eine Viertelstunde, habe mit ihm eine sehr gute Beziehung gehabt und habe dann aufgelegt und er sagt, daraus ist dann noch eine Folgeaufgabe für mich resultiert, dass ich gesagt habe, ich muss noch ein, zwei Telefonate für diesen Kunden erledigen. Und er sagt, sag mal, warum machst du das? Das ist doch nicht mehr dein Problem. Und ich sage, genau das ist das, wo sich die Qualität einfach komplett, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Ich mache das, ich verstehe mich da als Mensch, auch als in so einer Art Verantwortung und Verpflichtung dem Kunden gegenüber, ihn auch ein Leben lang zu betreuen, wenn es nötig ist, wenn er irgendwas hat. Weil das ist eben das Thema, wenn man diese Reise immer mit einem klaren End- und mit einem klaren Anfangspunkt versieht, dann mag das ja funktionieren, aber irgendwie macht das dann nicht so viel Spaß. Ich finde es schon schön, wenn die Leute auf uns zukommen. Daraus generieren wir auch den Kern unseres Geschäftes, nämlich Empfehlungen. Weil die Leute sagen, ich kann den jetzt anrufen. Nachts um 2 werde ich höchstwahrscheinlich nicht rangehen, aber wenn ich sonntagabends eine Nachricht bekomme, dann rufe ich zurück oder melde mich zumindest einen Tag später und frag, was los ist. Und wenn man das mit, ja, ich sag mal, weit streut und mit vielen Menschen so kommuniziert und das ehrlich meint, das ist die Grundvoraussetzung, dass das nicht affektiert ist, sondern dass es aus einem herauskommt, dann ist es schon wichtig, dass man dem Kunden ganzheitlich berät und auch mal eine Empfehlung rausgibt und sagt hier, du möchtest deine Grundrisse machen. Mein Grundriss zum Beispiel wäre jetzt ein Partner, mit dem du das machen kannst. Oder du brauchst einen Baufinanzierer, geh doch mal zu dem. Das macht jeder von sich aus wahrscheinlich schon. Aber wenn man sich das ins Bewusstsein holt, wie wertvoll und wichtig das ist, dann kann man das auch in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln und entsprechend sein Netzwerk in den Fokus stellen. Das geht gut.
Voll. Also tatsächlich raus aus der Opferrolle, die Zeiten sind so schwierig, hin dazu zu sagen, was kann ich an meiner Dienstleistung machen, um sie noch weiter zu denken, um dem Menschen, den ich da unterstütze, noch weiter dahin zu verhelfen, wo er eigentlich hin möchte. Ja, und jemand, der ja den eigenen Mitgliedern auch sehr verhilft, dahin zu kommen, wo sie hin möchten, das ist natürlich der IVD, zu dem du ja auch gekommen bist. Du hast ja auch gerade gesagt, Netzwerk ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie hat das dann funktioniert? Wie bist du zum IVD damals gekommen?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und wenn ich zurückdenke, ist es so, dass mein Mentor, ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, der war IVD-Mitglied. Und aus Überzeugung heraus, auch ein sehr kritischer Geist, der also auch nicht immer alles gut fand und den Finger in die Wunde gelegt hat. Und eben weil das so ein Thema war, was ihn aufgerührt hat, war ich irgendwie mit dabei. Und er hat mich zu diversen Fachveranstaltungen mitgenommen, so dass ich relativ zu Beginn meiner Selbstständigkeit über diesen Kontakt dann auch mit ganz, ganz vielen Mitgliedern in Verbindung kam. Fand diesen Netzwerkgedanken immer toll, weil da einfach Menschen zusammenkamen, die sich über ihre Sorgen austauschen. Und das hatte so eine war so selbstverständlich, dazu sagen, ey, bei mir läuft es gerade nicht so gut. Habt ihr vielleicht eine Idee, was ich besser machen kann? Guckt euch mal mein Exposé an. Oder ich habe gerade dieses Problem mit Kunde A. Wie kann ich denn das lösen? Und da gab es einfach einen Austausch, den ich unfassbar wertvoll fand. Das hat mich tatsächlich sehr begeistert zu der Zeit. Und von Stund an war ich bei allen Veranstaltungen in unserer Repräsentanz in Magdeburg und auch IVD Mitte Ost, also Leipzig bzw. Sachsen, Sachsen-Anhalt, im Wesentlichen Leipzig und Magdeburg, wo sich da meine Wahrheit abgespielt hat, die ich so wahrgenommen habe. Und das hat mich gefesselt, beeindruckt und motiviert. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich dann ins Ehrenamt kam und das für mich so eine Selbstverständlichkeit war, das zu tun. Weil ich mir die Frage gestellt habe, das meine ich total ernst und aufrichtig, genauso wie ich hier gerade sitze, ich konnte nicht verstehen, wie man nicht in diesem Verband sein kann. Das war mir völlig unbegreiflich, wo ich dachte, wo holt ihr euch die ganzen Infos her, wenn irgendeine Gesetzesänderung kommt? Sagt euch denn, was ihr jetzt besser machen müsst oder wo es ihr verändern müsst? Bestes Beispiel, vor 2 Jahren ist es, glaube ich, gewesen, kann auch 3 Jahre her sein, gab es eine Änderung in den Widerrufsbelehrungen, dass wenn die Faxnummer angezeigt wurde auf den Vordrucken der Widerrufsbelehrung, dass sie ungültig war. Also eine Sache, die mich im Zweifel richtig viel Geld kosten kann, wenn ich sie nicht weiß, aber ganz ehrlich, ich habe mich nicht erinnert, dass ich mal bei Google gesagt habe, was hat sich eigentlich heute beim Thema Widerrufsbelehrung verändert? Sondern das wird dir zugetragen, das macht der Verband für dich. Und das ist jetzt bloß eine ganz klitzekleine, winzige, vielleicht für viele auch unbedeutende Kleinigkeit, aber bringt so ein bisschen das auf den Punkt, warum der Verband wichtig ist. Du musst dich nicht informieren, proaktiv, du wirst informiert, musst natürlich die Mails lesen und auch mal hinhören, zu den Veranstaltungen gehen. Du hast ein unfassbar starkes Netzwerk, das sich im Laufe der Zeit natürlich auch ausbaut. Du siehst es ja bei uns, wir kennen uns über den Verband, weil der Verband eben Menschen zusammenbringt, die die gleichen Interessen haben, beziehungsweise aus der gleichen Branche kommen. Das Thema Weiterbildung ist ein elementares Thema. Wer sich nicht weiterbildet, der wird einfach verlieren. Und wenn man sich anguckt, was es da für Angebote gibt und auch damals schon gab, dann war das war für mich die Basis. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, warum macht man das nicht? Also warum ist man da nicht sowieso drin? Und die Argumente waren dann, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die nicht im Verband waren, ich sage, warum bist du eigentlich nicht im Verband? Ja, das würde mir nichts bringen. Und da denke ich halt, genau das ist schon so ein Denkproblem, was dann im Kopf entsteht. Denn es gibt Dinge, die kann man monetär darstellen und sagen, okay, ich investiere jetzt 100 Euro meinetwegen und krieg 150 raus. Das ist ein Investment, das mag sein. Aber im Verband ist es im Grunde so, du hast deine monatlichen Beiträge und du ziehst ein Vielfaches dessen raus an Wissen, was dir wiederum hilft, deinen wirtschaftlichen Erfolg auch zu kriegen. Und
ich sehe es, glaube ich, auch so als speziell, egal in welchem Bereich man ist, wenn ich jetzt selbstständig bin oder Unternehmer bin und ich bin unterwegs und bin ich häufig ein gefundenes Fressen für ganz viele Coaches und irgendwie Berater und so weiter und ich weiß eigentlich nicht wirklich, was da los ist und ich merke halt durch den IVD und das erleben wir ja auch im Alltag, hat man einfach eine gewisse Seriosität, noch etwas, auf was man sich verlassen kann, ein Siegel, das halt dabei steht, Menschen, auf die man zugehen kann und ich glaube auch, wenn man bei einem IVD nur Mitglied ist, aber man beteiligt sich zum Beispiel nicht an Veranstaltungen, ja, dann ist es vielleicht manchmal schwierig oder man nutzt die Angebote nicht, dann ist es vielleicht manchmal schwierig. Aber wenn ich wirklich dann vor Ort bin, mich austausche, dann kann es wertvoller sein als alles andere, was ich da investiere. Ne? Weil Netzwerk ist mittlerweile nicht mehr ein Vorteil, sondern eher ein Nachteil, wenn man es nicht hat. Ne?
Unbedingt. Und du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen kann man das vergleichen wie ein Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Also es mag ja schön sein, wenn ich so einen Mitgliedsausweis in der Tasche rumtrage und jeden Monat da meine 50 Euro bezahle. Wenn ich nicht hingehe, dann bringt mir das nicht viel. Und dann kann ich da auch 2 Jahre Mitglied sein Deswegen bin ich danach nicht trainierter und habe Muskeln aufbauen können oder Fett verbrennen, je nach Zielstellung. Und beim Verband ist das haargenau dasselbe. Hingehen, mitmachen, erfolgreich sein. Ganz einfach.
Ja, vor allem dieses Jahr werdet ihr 100 Jahre alt, ne? Und der Deutsche Immobilientag in München, da freuen wir uns tatsächlich schon sehr drauf, auch als Locals, dahin zu gehen. Jetzt, viele wird es sicherlich jetzt auch interessieren. Du hast gesagt, du hast das Ehrenamt jetzt angenommen. Wie schaut das so dein Alltag aus? Wie hat sich das dein Leben verändert quasi durch das Ehrenamt?
Okay, das vielleicht kurz, um das besser nachvollziehen zu können. Ich war ja, bevor ich das Amt des Vizepräsidenten angetreten habe oder mich zur Wahl gestellt habe, gewählt wurde, war ich 5 Jahre Vorstandsvorsitzender von IVD Mitte-Ost. Das heißt, das Ehrenamt war mir da schon sehr vertraut. Und Ehrenamt und mein Büro, mein Beruf sind so eng miteinander verwoben, dass es bei mir also im Grunde wie eins wirkt. Was meine ich? Ich meine, wenn ich ins Büro gehe, klingelt mein Telefon und ich schaue drauf, wer mich anruft oder ich gucke meine Mails rein. Und da ist relativ irrelevant, ob das gerade eine Mail ist, die vom IVD kommt oder IVD Inhalte mit sich bringt oder ob das eine Kundenanfrage ist. Die werden also zu gleichen Teilen von mir im Grunde bedient. Und deswegen ist mein Alltag, so wie das bei jedem anderen der Fall ist, nur eben mit dieser zusätzlichen, wunderschönen, ehrenamtlichen Aufgabe für den Verband was Gutes zu schaffen. Und es vergeht auch, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht mindestens mit 2 IVD-Kontakten in irgendeiner Form in Verbindung bin, wegen irgendwelcher Dinge, die man erreichen möchte, wegen politischer Entwicklung, wegen Veranstaltungen, die geplant sind. Und so kann man sich das vorstellen, dass so der IVD einen wesentlichen Teil meines Berufsalltags ausmacht und entsprechend auch die Zeit, die ich dafür aufbringe, die ich sehr gerne dafür aufbringe, mit sich bringt. Und das macht unfassbar Spaß. Also ich kann jeden motivieren, wenn ihr Lust habt, euch in irgendeiner Form einzubringen, was zu erreichen, geht ins Ehrenamt, bestenfalls zum IVD. Das macht unglaublich Freude und auf lange Sicht ist das eine... Also ich kann mir meinen Berufsalltag, ich kann mir mein Leben gar nicht mehr vorstellen ohne Verband, das ist einfach so.
Wie arbeitet ihr dann so zusammen? Also im Präsidium? Wie kann man sich das am besten vorstellen?
Also im Präsidium kann man sich das vorstellen, dass wir uns also alle 2 Wochen zu einer Videokonferenz beziehungsweise zu einem Videocall, zu einem Meeting zusammentreffen, aktuelle Entwicklung besprechen, was ist in Berlin los politisch, was ist vielleicht aus den Regionen, was man wahrnimmt, wo man Gespräche führt, los. Welche Herausforderungen gilt es anzugehen? Wo müssen wir also ran, was kann man antizipieren, was politisch passiert? Und wir haben natürlich auch alle unsere eigene Agenda auf dem Zettel, die jeder verfolgt, wo er dann berichtet. In meinem Fall zum Beispiel ist meine Zielstellung, den IVD auch bekannter zu machen beim Endverbraucher, denn in der Branche ist der IVD eine feste Größe. Ich denke, jeder Marktteilnehmer weiß, wer der Immobilienverband Deutschland ist. Und ich möchte gerne, dass das nicht bloß die Branchenteilnehmer wissen, sondern dass das auch die Leute wissen, die in Buxtehude meinetwegen ihr Haus verkaufen wollen, dass sie wissen, es ist sinnvoll, wenn ich meine Immobilie von einem IVD-Verwalter verwalten lasse oder wenn ich einen Sachverständigen beauftrage oder eben einen Immobilienmakler. Daran arbeiten wir. Das machen wir in Kooperation auch mit wertvollen Externen, die also nochmal den Blick anders draus haben, dass man nicht so viel im eigenen Saft schmort. Einer der mir eng Vertrauten, und ich denke, das kann ich hier auch öffentlich sagen, ist Björn Koltmüller. Ihr kennt euch auch. Und mit Björn ist der Austausch immer sehr befruchtend. Er hat also eine Weitsicht und einen objektiven Blick, der uns hilft, das Ziel auch zu erreichen. Also wir bedienen uns da auch Expertise aus dem Branchenumfeld, um das Ziel zu erreichen. Und bei einer Präsidiumssitzung zum Beispiel wird dann eben berichtet, was passiert aktuell, wie wollen wir es aufbauen, was ist unsere langfristige Zielstellung. Und die anderen Kollegen haben dann ihre eigenen Themen. Meine geschätzte Kollegin aus Hamburg, Jeanette Kuhnert, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal kennengelernt habt, ich gehe ganz fest davon aus, Markus, weil mich wundern würde, wenn du sie nicht kennst. Sie hat eben als Beispiel das Thema Next Generation und guckt, dass der Verband attraktiver wird für Markteinsteiger, also für Berufsbeginner, wenn man so möchte. Und so hat jeder seine Spielwiese, um die er sich bemüht. An unserer Spitze ist dann mit Dirk Wohlthoff natürlich ein sensationeller Präsident, das muss ich mal ganz klar sagen, der also nicht nur menschlich, sondern auch fachlich in der ersten Liga spielt, wo wir sehr stolz sind, dass er dieses Amt auch so ausfüllt. Und er ist dann eben für die politischen heißen Gespräche im Kanzleramt zum Beispiel verantwortlich. Das ist dann eben seine Spielwiese, sodass wir also gut aufgestellt sind, breit aufgestellt sind, mit Markus Jugern vielleicht noch, der für die Verwalter sehr aktiv ist, Axel Quester, der Schatzmeister, der also auch für die Sachverständigen das Heft ins Handels in die Hand nimmt und für den Bereich im Ruhrgebiet auch ziemlich aktiv ist. Und so versuchen wir mit unserer Verbandsarbeit das Leben der Mitgliedsunternehmen jeden Tag ein kleines Stückchen besser zu machen. Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen dolle nach Vereinsmeierei, ist aber gar nicht so, sondern da wird wirklich geschaffen, das muss ich echt sagen.
Ja, das kriegt man ja auch so ein bisschen mit. Ich durfte ja vor, glaube ich, ungefähr einem Jahr auch mit Tauri Hingbart telefonieren, in einem Podcastaufnahme machen. Und da hat sie mir auch ganz viel auch erzählt, wie man sich auch einsetzt, wie man wirklich auch mit den politischen Playern auch interagiert, wie man auch die Interessen der Immobilienbranche da auch vertritt, informiert und hier tatsächlich auch wirklich so diese rationalen Punkte mehr nach vorne bringt. Und das fand ich ganz bemerkenswert, weil das bekommt man zum Teil manchmal nicht so ganz mit, was ihr da eigentlich alles schafft und was ihr alles macht, um die Interessen zu vertreten. Schöne Grüße übrigens auch an Björn, der war ja auch mal hier. Wirklich sehr spannende Folge auch mit Jakasa. Folglich nur eine Empfehlung, sehr, sehr gerne da auch mal mit reinzukommen. Ja, du hast schon ganz viel gesagt, aber vielleicht auch nochmal so der Punkt aus deiner Sicht, warum ist es so wichtig, dass man mittlerweile vor allem auch in schwierigen Zeiten Mitglied beim IVD ist? Warum macht das Sinn?
Wir haben ja momentan die Situation, dass das Thema Gemeinschaftsgeschäfte innerhalb der Branche ein Thema wird, was einfach ganz wichtig ist, weil im europäischen Ausland funktioniert das natürlich als Basis. Ja, da gibt es also viele Länder auch, die einen Makler haben, der sich um das Objekt kümmert und einen Makler, der sich um den Kunden kümmert. Und dann machen die beiden ein gemeinsames Geschäft. Es gibt aber nur eine Interessensvertretung. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber so internationale Trends aufzugreifen, halte ich immer für sehr klug und sinnvoll, wenn sie besser funktionieren oder wenn sie zumindest vielleicht eine Veränderung in der Zukunft mit sich bringen. Und im Verband als Beispiel nur bei diesem Thema Gemeinschaftsgeschäfte sind die Spielregeln klar. Und die Spielregeln für Gemeinschaftsgeschäfte, da gibt es also Verhaltenskodex, wie das Ganze zu laufen hat. Die werden auch außerhalb des IVDs gelebt, interessanterweise, weil das so eine Art Fibel ist, so eine Basis für ein Gemeinschaftsgeschäft, das man immer auf IVD-Statuten abstellt. Und der Verband arbeitet gerade daran, wir arbeiten gerade und die Geschäftsstelle daran, dass man dieses Thema Gemeinschaftsgeschäfte auf ein neues Niveau hebt. Mhm. Dass das das neue Selbstverständnis vom Verband wird und auch von den Mitgliedern, dass man Gemeinschaftsgeschäfte nicht als letztes Mittel der Wahl sieht, wenn ich ein Objekt nicht verkaufen kann, sondern als erstes Mittel, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache, mich mit meinen Mitgliedsunternehmen zu committen, zu gucken, können wir was gemeinsam machen? Und dieses Selbstverständnis, das beginnt jetzt immer mehr zu wachsen. Das war im letzten Jahr schon so, ist dieses Jahr noch intensiver. Und wenn ich im Verband bin, dann habe ich die Spielregeln abgesteckt. Ich habe die Plattformen, die mir helfen, dass ich das umsetzen kann. Und ich habe auch für den Fall, dass es irgendwelche Situationen gibt, in der ich eine Rechtsberatung brauche, in der ich vielleicht sogar in Streit gerate, Schlichtungsstellen, den Ehrenrat, die das alles für mich lösen. Also ich begebe mich in so eine, als wenn ich in Watte gepackt werde. So würde ich mal den Verband bezeichnen. Ich werde mit meinem Unternehmen in Watte gepackt und weiß, wenn ich da hinhöre und mitmache, dann kann mir nichts passieren. Und bei vielen Unternehmen ist es ja auch anders. Ich habe vorhin berichtet, dass unser letztes Geschäftsjahr sehr, sehr gut war. Bei vielen ist es aber anders. Ja, da war das Geschäftsjahr eben nicht gut, weil die Märkte es nicht hergeben, weil Neubau ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmen war, der komplett eingebrochen ist. Und wenn ich jetzt im Verband bin, dann kriege ich es durchaus hin, einen Anschluss zu finden, zu schauen, okay, wie geht's den anderen? Kann man sich austauschen? Kann man sich mit Ideen unterstützen? Wie sind andere mit dem Problem umgegangen, um es zu lösen? Und das kriege ich halt außerhalb des Verbandes aus meiner Sicht nicht hin. Und da gibt's auch wenig andere Verbände, die das in dieser Qualität liefern, wie das der IVD macht. Und deswegen kann ich jeden dazu bewegen, einfach zu einer Veranstaltung zu kommen, sich das anzugucken, die Leute kennenzulernen. Und wenn man überzeugt ist, dann auch Mitglied zu werden. Denn, wie gesagt, es gibt aus meiner Perspektive keinen vernünftigen Grund, der nachvollziehbar ist, das nicht zu tun.
Schön, schön. Genau. Können wir auch nur dazu ermutigen. Robert, wenn man dich jetzt mal kontaktieren möchte und sagt, ja, mit dem will ich mich mal austauschen und so weiter, geht wahrscheinlich auf einer IVD-Veranstaltung. Kann man sonst noch irgendwie auf dich zukommen, wenn man die eine oder andere Frage hat?
Unbedingt. Also das will ich vielleicht mal reinschieben. Das ist das Schöne auch an dieser Präsidiumssituation, wie sie ist. Es ist jeder greifbar und ansprechbar. Also man kann die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen alle googeln. Das ist kein Problem, glaube ich. Und dann einfach anrufen. Das ist der einfachste Weg, den Hörer in die Hand zu nehmen. Ich würde für meine Kollegen jetzt schon fast die Hand ins Feuer legen, dass jeder auch erreichbar ist. Ob das unser Präsident ist, ob das die Vizepräsidenten sind, auch für die anderen Regionen und Regionalvorsitzenden und Vorstandsmitglieder. Also alle, die im Ehrenamt sind, sind immer greifbar und ansprechbar. Das macht den Verband auch so schlagkräftig, dass es halt da keine Hürde gibt und das Ganze niedrigschwellig funktioniert. Also ich kann zum Beispiel auch gut mit einer WhatsApp-Nachricht leben als Kontaktaufnahme. Das ist alles kein Hexenwerk. Ja. Und für die, die sich sträuben, gibt auch Signal oder Telegram. Und dieses niedrigschwellige Angebot, das ist das, was wir leben und brauchen. Und deswegen anrufen, E-Mail schreiben und gut drauf sein.
Schön. Ja, auch wenn ich es hoffe, dass es vielleicht nochmal davor ist und ich bin mir sicher, dass wir es da irgendwie nochmal schaffen, freue ich mich, dass wir uns aller spätestens beim Deutschen Immobilientag in München sehen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel von dir gelernt. Und ja, vielen Dank dafür.
Unbedingt. Ich danke dir, lieber Markus, für die Einladung, für das Gespräch und freue mich, dass wir uns in München wiedersehen.
Schön. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von McRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McRundris kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie ein Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf mcgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei!